Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Natürlich hoffe ich, ihr seid in diesem Moment an einem schönen, an einem wohligen und vor allem sicheren Ort. Und es geht euch gut und ihr freut euch auf die nächste Stunde, auf viele schöne Inspirationen und etwas richtig Ressourciges. Denn wir sprechen in dieser Folge über Tugenden. Tugenden, die leider bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten sind. Zum Beispiel Liebe, Geduld, Weisheit und Optimismus. Und vielleicht klären wir zu Beginn erst einmal, was genau mit Tugend eigentlich gemeint ist, und fragen Wikipedia. Das Wort Tugend bezeichnet in der Ethik eine als wichtig und erstrebenswert geltende Charaktereigenschaft, die eine Person befähigt, das sichtlich Gute zu verwirklichen. Der Begriff an sich ist ein bisschen aus der Mode gekommen und ich finde, es ist höchste Zeit, ihm wieder mehr Beachtung zu schenken. Denn Tugend hat auch mit Werten zu tun. Werte, die unseren Ahnen vielleicht noch viel mehr übermittelt wurden als unserer Generation und die irgendwann unbemerkt auf der Strecke blieben. Oma wäre ein verdammt guter CEO. Dieser Überzeugung sind Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl. So lautet nämlich der Titel ihres neuen gemeinsamen Buches. Sie highlighten darin Geschichten und Redewendungen, die vielleicht schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, jedoch aktueller sind denn je. Einer von beiden ist heute mein Gast. Neben seiner Tätigkeit als Autor ist er Speaker, Moderator und seit unglaublichen 30 Jahren ein unheimlich geschätzter und lieber Kollege von mir. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Hallo, liebe Kathi.
30-Jähriges haben wir dieses Jahr.
Kaum zu fassen. Wir sehen immer besser aus.
Finde ich auch. Und wir werden immer weiser und schlauer.
Ja, das stimmt allerdings. Die Themen haben sich verändert. Wenn du überlegst, als wir vor 30 Jahren ja gemeinsam bei Antenne Bayern angefangen haben, da hatten wir ganz andere Themen, über die wir uns unterhalten haben. Und ich bin total gespannt und freue mich total, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
Es ist für mich immer sehr aufregend, wenn ich Menschen hier zu Gast habe, denen ich in einer ganz anderen Rolle begegne. Weil wir natürlich verbunden sind durch unsere Tätigkeit als Moderatoren beim Radio, eben bei Antenne Bayern. Aber wenn man sich dann es ist so, als wenn man die Zahnärztin auf der Straße sieht und man weiß, ich kenne diesen Menschen, aber ich habe keine Ahnung woher, weil das Setting falsch ist.
Mhm,
weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe da gar nicht so ein Ding damit, weil du für mich nie nur eine Moderatorin warst, sondern ich habe deinen Weg mitverfolgt. 30 Jahre, man kann sich ja nicht wirklich 30 Jahre und man will sich ja auch nicht 30 Jahre aus dem Weg gehen. Aber ich habe damals schon gesehen, dass dich das Thema Psychologie wahnsinnig interessiert und dass du eben nicht Angelesenes weitergibst, sondern selbst Erfahrenes zum Großteil weitergibst. Mhm. Also Erfahrungen, die du selber gemacht hast, Lösungen, die dir selber geholfen haben, dich zu entwickeln. Also insofern habe ich jetzt diesen Rollenswitch nicht so sehr.
Das, was du gerade über mich gesagt hast, könnte ich ja genauso über dich sagen. Und das tue ich auch gerne an dieser Stelle, weil ja auch du dich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt hast, dich fortgebildet hast, dich ausgebildet hast. Dein Herz schlägt für die positive Psychologie. Ja. Katharina Erhardt war schon hier im Podcast. Das war eine Empfehlung auch von dir. Und das heißt, ich bin ja nicht der einzige Mensch, der sich entfaltet hat und ja auch weiterhin entfaltet. Jetzt ist das zweite Buch da. Wie geht's dir damit?
Ja, mittlerweile sogar das dritte Buch. Man kann es gar nicht laut genug sagen. Ja, ich bin verliebt. Ich bin nach wie vor schockverliebt und bin jetzt total gespannt, wie es ankommt letzten Endes. Denn Oma wäre wirklich auch, also das, ich hatte am Anfang, bevor ich das Buch mit dem Holger zusammengeschrieben habe, hatten wir nur den Verdacht, dass Oma ein verdammt guter CEO sein könnte. Und jetzt nach dem Buch wissen wir definitiv, sie wäre ein verdammt guter CEO.
Lass uns doch einfach mit einer Hard-Fact-Frage einsteigen. Warum?
Ja, weil wir gerade in dieser Zeit, wie wir leben, in Zeiten von großen Veränderungen momentan. Es ist ja der Wahnsinn, was in den letzten durchaus auch 10 Jahren, also mit Beginn der großen Migrationswelle, ja, was sich in den letzten 10 Jahren alles verändert hat. Und ganz massiv hat sich die Stimmung auch im Land verändert. es ist sehr überhitzt, vieles wird überhitzt diskutiert, wenn du in den Social Medien, wenn du irgendwie, ich kommentiere mittlerweile gar nicht mehr, mir ist das alles zu blöd mittlerweile, aber da ist ja der Shitstorm schon vorprogrammiert und vor der Gewalt steht die Verrohung der Sprache. Also vor der Gewalt steht die Verrohung der Sprache, es ist alles total überhitzt und dann dachte ich mir, ja, irgendwas würde der Gesellschaft vielleicht auch wieder mal ganz gut tun, was wäre es denn? Und dann haben wir festgestellt, Bodenständigkeit, ein bisschen mehr Bodenständigkeit würde vielen Menschen ganz gut tun, ich halt's allgemein, weil ich habe kein Dogma, es ist auch keine Predigt von der Kanzel, es ist auch ein Buch, das sich leicht lesen lässt, aber eine gewisse Bodenhaftung, Bodenständigkeit würde ganz, ganz vielen wieder gut tun. Back to the basics ein bisschen. Mhm. Und basics ist ja positiv besetzt. Ohne basics gäbe es auch keine advanced, logischerweise. Und was uns allen oder was vielen auch ganz gut tun würde, wäre eben der gesunde Menschenverstand. Mhm. Und bei Bodenständigkeit und gesunder Menschenverstand, auch was das Thema Führung betrifft, Oma wäre ein verdammt guter CEO, ist ja ein Leadership-Buch, das aber an alle sich richtet, die gute Geschichten lieben. Und bei dieser Recherche Bodenständigkeit und gesunder Menschenverstand sind wir auf eine Frau gekommen, auf eine Persönlichkeit, auf eine Person gekommen, die das alles wunderbar im familiären Umfeld wuppt. Und das ist in fast allen Familien die Position der Oma, die Großeltern. Und auf Regen folgt immer Sonnenschein, ist das erste Kapitel. Da geht es um Optimismus. Und das klingt natürlich im ersten Moment unwichtig, bedeutungslos. Ist es aber nicht.
Nee, ist es in der Tiefe überhaupt nicht tatsächlich.
Weil das, was unsere Großeltern uns seit Generationen weitergeben, was sie von ihren Großeltern wiederum auch seit Generationen weitergegeben bekommen haben, das sind da Jahrhunderte, Jahrtausende alte Weisheiten. Da steckt da wahnsinnig viel drin. Und 10 von diesen Weisheiten haben wir genommen und haben sie eben übersetzt auf die jetzige Zeit im Schwerpunkt auf Führung, weil da natürlich auch gesunder Menschenverstand und ein bisschen Bodenhaftung, ein bisschen Bodenständigkeit manchmal dem Gesamtergebnis ganz gut tun würde.
Ich hätte gleich 10 Anschlussfragen.
Ja, ich habe jetzt wahnsinnig weit ausgeholt.
Das macht überhaupt nichts, das ist wunderbar. Was hat dich denn in diesen ganzen großen Wandel in deiner beruflichen Laufbahn so magnetisch angezogen? Oder was war es vor allem an der positiven Psychologie? Weil ich erinnere mich sehr gut daran, als du mir das erste Mal darüber erzählt hast, Martin Seligman, der praktisch der Begründer der PP, du warst Feuer und Flamme und wirklich begeistert. Mhm. Das ist ja ein Wort, mit dem du auch in der Sichtbarkeit bist. Was war es, was dich da so gecatcht hat?
Ich habe eine, die eben von dir erwähnte Katharina Erhardt, die war früher bei einem Seminar von mir und ich habe in der ersten Kaffeepause zu ihr gesagt, Katharina, ich freue mich wahnsinnig, dass du bei mir bist. Da ging es um Präsentationsskills. Es freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist, aber ich weiß nicht, was ich dir beibringen könnte. Mhm. Es freut mich, wenn du dabei bleibst, aber ich bin ganz ehrlich, du machst das toll. Du bringst alles mit, was Persönlichkeiten brauchen, die andere wiederum begeistern wollen. Und Katharina ist geblieben und wir haben uns 2 Jahre später damals zu einem Kaffee getroffen und hat sie mir von der positiven Psychologie erzählt. Und ich habe bei allem, was sie gesagt hat, habe ich genickt und habe ich gesagt, ist schlüssig, mache ich bereits, sehe ich genauso und habe dann eine Fortbildung in Berlin gemacht. Und für mich war es einfach wichtig, dass da Forschung dahinter steckt, dass eine Wissenschaft dahinter steckt. Und das ist ja die Ergänzung zur klinischen, also zur pathologischen Psychologie. Und das fand ich total spannend, dass ein großer Psychologe wie Dr. Martin Seligman, einer der führenden in Amerika, dass der irgendwann mal gesagt hat, ja, finde ich ja super, dass wir Menschen von -10, also Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die traumatisiert sind, das Thema, in dem du ganz wichtige Impulse der Gesellschaft gibst. Schön, wenn wir sie von -10 auf 0 bringen, aber wie cool wäre es denn, wenn wir dann die Menschen nicht allein lassen würden, sondern eben auch in der Skala von 0 auf +10. Und das ist eben die positive Psychologie. Und das fand ich auch so einen humanistischen Ansatz. Weil damit ist doch allen geholfen. Das ist so ein gesellschaftliches Thema. Und dann bin ich neugierig geworden. Und dann habe ich wirklich Energie, aber hat sich nicht komisch oder anstrengend angefühlt, Energie investiert, habe in Berlin an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie meine Fortbildungen gemacht, habe relativ schnell ein Seminar aufgestellt und das hat so eine tolle Dynamik entwickelt und du hörst es selber und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört es ja selber auch, ich bin nach wie vor einfach wahnsinnig begeistert und überzeugt von diesem Thema.
Nach Regen folgt immer Sonnenschein. Man könnte meinen, ja, toller Kalenderspruch.
Ja.
Und ich finde die Parallelität zu der Sprache des Körpers total interessant. Also bei Körpersymptomen, was schlägt dir auf den Magen oder was sitzt dir im Nacken? Wo fühlst du, dass deine Hände gebunden sind bei Problemen mit Handgelenken und so? Ich finde, und deswegen ist ja die Überschrift dieser Folge auch Tugenden, man darf sich auf die alten Weisheiten, auf die alten Werte unbedingt mal zurückbesinnen, weil es nämlich, wie du schon gesagt hast, sehr viel mehr ist als irgendwie nur ein Kalenderspruch. Mhm. Auf Regen folgt Sonnenschein. Was heißt das?
Ja, Thema Optimismus. Ja. Es gibt keine Alternative zum Optimismus.
Mhm.
Also wenn du eine hast, sagst, nenn sie mir gerne oder wenn ihr eine habt.
Keine, die mich auf Dauer glücklich machen
ja,
würde.
Genau. Es gibt keine Alternative zum Optimismus und unsere Großeltern oder viele Großeltern, man muss das für die Jüngeren, muss man das auch mal ganz klar sagen. Es gab mal Menschen, die haben zwei Weltkriege erlebt, haben aber trotzdem ihre Familien durchgebracht und sind dabei weitestgehend psychisch stabil geblieben. Also ohne Optimismus. Wie soll das denn gehen?
Mhm.
Und das muss man auch mal würdigen und wertschätzen. Das ist, weil wir reden manchmal, wir haben wirklich manchmal First World Problems. Also gerade in unserem Kulturkreis auch. Ich meine, wir werden Deutschland, Österreich, Schweiz wahrscheinlich und vielleicht darüber hinaus gehört werden. Aber uns geht's doch gut in Europa. Natürlich haben wir unsere Themen. Aber worüber jammern wir denn? Und wenn wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle an Oma, an diese zwei dunklen Zeiten, 1914, 1918, 1933 bis 1945, einfach mal zurückbesinnen und dann unsere Probleme einfach mal vergleichen, daneben stellen, vergleichen und dann vielleicht mit dem Ansatz rangehen, es gibt keine Alternative zum Optimismus, dann könnte ich mir vorstellen, dass durchaus die ein oder andere Lösung dabei rauskommt, die uns viel Freude, viel Spaß verspricht und auch absolut Sinn macht. Und bei es gibt keine Alternative zum Optimismus, jeder kennt so die Pessimisten in seinem Umfeld auch, und zwar die notorischen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele Menschen, die am lautesten jammern, die haben es am wenigsten nötig.
Mhm.
Und die, wo man eher noch sagen würde, kann ich total verstehen, dass es dir mies geht. Du musst monatlich kämpfen, dich selber durchzubringen oder du sorgst für deine Familie und es ist finanziell schwierig oder im Umfeld, im privaten Umfeld ist jemand gestorben. Das verstehe ich auch total. Also wenn es Gründe gibt, aber wenn es keine Gründe gibt, immer diese Jammerer, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und deswegen ist es auch schön, sich A, mit positiven, optimistischen Menschen zu umgeben und B, ist es auch schön zu wissen, wenn man ein optimistischer Mensch ist, und da hören uns ganz bestimmt ganz, ganz viele zu heute, dass es eben den heliotropischen Effekt gibt. Und das ist einer meiner Lieblingseffekte. Obwohl ich
heliotropischer Effekt.
Heliotropischer Effekt.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir Altgriechen, Kati und ich.
Genau.
Wir wissen natürlich Bescheid. Nein, ich musste auch erst googeln. Also Helios, altgriechisch die Sonne. Mhm. Tropi, die Wendung, also die Hinwendung zum Licht.
Mhm.
Heliotropischer Effekt, ihr kennt den hundertprozentig. Und zwar stellt ihr zu Hause eine Pflanze, eine Blume in euer Fenster und nach kurzer Zeit macht die Blume was sehr, sehr Spannendes. Sie richtet sich Richtung Licht.
Das ist so schön wie bei den Sonnenblumenfeldern. Die schauen ja wie ein Tennisspiel in Zeitlupe. Die schauen morgen nach links und abends nach rechts.
Heliotropischer Effekt par excellence.
Mhm.
Und in der Natur, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und eben weg von der Dunkelheit. Also jetzt mal, Klammer auf, alle nachtaktiven Wesen ausgenommen, wie Feldhamster,
Tomaten,
Batman.
Batman.
Ansonsten jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Und in der Natur ist eben die Sonne die Quelle der positiven Energie, also die Quelle der Energie. Und in der Evolution, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat sich schon immer von dem angezogen gefühlt, was Leben spendet. Und hat aus ureigensten Gründen, weil natürlich alle Spezies überleben wollten, versucht alles zu vermeiden, was eben Leben tötet oder eine Bedrohung ist. Und wenn dem so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus in der Gegenwart des Positiven, da sind wir beim Optimismus, aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann darf das doch durchaus auch Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen, wir Menschen, unsere Beziehungen untereinander gestalten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere Kinder aufwachsen lassen, wie unsere Kinder unterrichten, wie wir im Business-Kontext jetzt mit unseren Mitarbeitern sprechen, wie wir mit unseren Kunden sprechen im Unternehmenskontext oder ganz einfach, wie wir unsere Freundschaften pflegen, weil other people matter. Also andere Menschen sind extrem wichtig für das Zufriedenheits- und Glücksempfinden.
Mhm.
Und der heliotropische Effekt ist ja nachgewiesen. Und nur damit wir alle, die wir jetzt an dieser Podcast-Folge teilhaben dürfen, damit die richtige Botschaft angedockt wird, ihr seid die Sonne.
Ja, das ist im Grunde genommen, ach, das kann man durch alle Bereiche ziehen. Ne? Das ist Gandhi, be the change you want to see in this world. Es ist die Traumaarbeit, die davon überzeugt ist, es gibt etwas in uns, das will, dass wir heilen. Also auch egal, wie desaströs es war, was wir als Kinder erfahren haben, etwas in uns treibt uns voran und zieht uns Richtung Leben und gibt uns die richtigen Botschaften. Vielleicht jetzt an dieser Stelle auch diese Podcast-Folge zu hören, wo du diesen einen Satz sagst, der für irgendeinen Menschen in New Mexico die nächste Tür öffnet. Und ich habe den Ausdruck noch nie gehört, Heliotropa-Effekt, aber genau das ist es ja. Mhm. Das ist der Löwenzahn, der sich durch den Beton frisst. Oder ich war jetzt in Berlin, was da teilweise Baumwurzeln einfach den Zement völlig unbeeindruckt in 1000 Stücke sprengen. Das ist wunderbar.
Entgegen aller physikalischen Gesetze.
Ganz genau. Also nach Regen folgt Sonnenschein und da ist ja noch was drin, nämlich, und dann sind wir beim Tao Te Ching und bei Lao Tse, auch dies geht vorbei. Mhm. Also auch Phasen, in denen es dunkel ist, gehen vorbei. Mhm. Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, finde ich auch super wichtig. Mhm. Wäre das ein guter Zeitpunkt, über toxische Positivität uns kurz auszutauschen?
Ja. Wie stehst du dazu?
Finde ich sehr gefährlich. Also es gab ja lange Zeit einen Trend, dass wir nur ein positives Mindset brauchen und dann ist alles leicht. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert vielleicht irgendwann mal in einzelnen Situationen, aber um das Leben zu verändern, das hat ja ganz, ganz viele komplexe andere Gründe. Wir müssen neue neuronale Netze verknüpfen. Wir müssen aufhören, alte Synapsen zu benutzen, um neue zu verzahnen in unserem unglaublich wahnsinnig umfangreichen Gehirn und Organismus. Also Veränderung braucht einfach Zeit. Und wir sind Menschen, wir fühlen, wir sind traurig, wir sind wütend, wir fühlen uns einsam. Und dann einem Menschen zu begegnen mit dem Satz, tja, du denkst halt einfach falsch, du brauchst halt ein positives Mindset, das finde ich nicht nur übergriffig, sondern auch grob fahrlässig und überhaupt nicht zielführend, weil ja viele von uns gar nicht gelernt haben zu fühlen. Also wir haben gar nicht gelernt zu sein mit unserer Traurigkeit, wir haben nicht gelernt zu sein mit unserer Wut oder mit unserer Einsamkeit. Und dann negieren wir ja weiter. Es geht ja eher darum, also es ist zumindest meine Sicht auf die Dinge, dass wir lernen zu fühlen und die Erfahrung machen, dass unsere Gefühle nichts ist, was wir loswerden sollten, sondern dass es etwas ist, womit wir lernen dürfen zu leben und dass es auch mal okay ist, traurig zu sein. Und dann mit einem positiven Mindset darauf zu reagieren, gibt den Menschen zusätzlich auch noch das Gefühl, es ist ihre Schuld, dass sie sich scheiße fühlen. Und das finde ich im wahrsten Sinne des Wortes toxisch.
Da sind wir bei ganz, ganz vielen Zauberern in den sozialen Netzwerken, die genau so arbeiten.
Ja.
Und es gibt immer einen Gewinner, das sind diese Zauberer, die dir wahnsinnig viel versprechen. So nach dem Motto, ja, wenn du es nicht gepackt hast, bist du selber schuld.
Ja, dann willst du es eben nicht genug.
Ich habe dir jetzt die drei Schritte gezeigt.
Genau.
Neuroplastizität, ich glaube schon daran.
Ja, auf also jeden Fall. Ist ja erwiesen. Ne?
Also, dass sich das Gehirn verändern kann, damit dass sich das Mindset verändern kann. Punkt Nummer zwei, es gab 2011 eine total spannende Gallup-Studie. Und zwar wurden da 180.000 Menschen weltweit befragt, was für eine Studie wirklich viel ist. Im Deutschland, Österreich und der Schweiz, glaube ich, brauchst du 500 bis 1000 Probanden, damit eine Studie valide ist. Und das waren 180.000. Und da hat sich herausgestellt, dass es, dass es ein kleines Problem gibt. Weil nämlich ein Großteil dieser 180.000 Menschen gesagt hat, jawohl, dieser Prämisse stimme ich zu. Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen.
Mhm.
Also Menschen, ein Großteil der Befragten haben gesagt, Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Also es ist eine Frage des Willens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor 30 Jahren habe ich auch mal gesagt, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Mag zum Teil auch stimmen, will ich heute sagen.
Sicherlich ein Aspekt, ne?
Ja.
Mhm.
Aber das Geheimnis des Könnens liegt schon auch im Können.
Mhm.
Es gibt limitierende Faktoren, warum ich etwas nicht erreichen kann. Absolut. Auch wenn es mir ein Heilsbringer im Internet, ein Zauberer verspricht.
Ja.
Und der gut mit mir Geld verdient. Schau her, ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden. Ich habe mir letztes Mal sagen lassen, dass ich kein Teenie-Star mehr werde. Das kann ich mir noch so lange einbilden, beim auch bestellen, bitte richtig verstehen, beim Universum bestellen. Das kann ich mit positivem Denken. Ich muss es mir nur so lange vorstellen, bis es eintritt. Ich kann es mir noch so lange vorstellen, es wird nicht eintreten, weil ich einfach zu alt bin für einen Teenie-Star. Mhm. Wenn ich 40 bin oder wenn ihr 40 seid und ihr sagt, Mensch, ich habe schon immer eine Passion gehabt fürs Fliegen und ihr macht den Flugschein zum Beispiel, ihr werdet weder bei der Lufthansa noch einen Job bekommen, noch bei der Luftwaffe, weil ihr einfach zu alt seid. Mhm. Und vielleicht auch die Prüfung nicht mehr packt, weil ihr physisch nicht mehr so leistungsfähig seid. Ihr könnt mit 50 sagen, hey cool, wollt schon immer mal Chefarzt oder Oberarzt werden, fangt an zu studieren. Toll, finde ich klasse. Ich studiere auch noch irgendwann mal wahrscheinlich Philosophie oder Soziologie. Mhm. Aber ihr werdet es aufgrund der Zeit, die euch mutmaßlich noch bleibt oder aufgrund der Arbeitsmarktsituation, ihr werdet es nicht mehr zum Oberarzt und zum Chefarzt bringen. Es gibt limitierende Faktoren und das ist wichtig zu erkennen.
Ja, anzuerkennen auch.
Gerade für die junge Generation. Mhm. Gelegentlich darf ich so ein Perspektivcoaching, Orientierungscoaching, Karrierecoaching geben mit überwiegend jungen Menschen. Dann kommen die zu mir und haben eine riesen Erwartungshaltung natürlich, wollen irgendwas werden, was aber mit ihren Skills einfach, das sind nicht ihre Stärken. Und das wissen sie auch, aber es wurde ihnen gesagt, das ist doch ein toller Job oder damit kannst du richtig viel Geld verdienen. Und wenn man sagt, na, ich muss es mir nur so lange vorstellen und dann tritt es schon ein, Menschen können sich sowieso in allem entwickeln, wenn sie nur wollen, dann führt das oft bei diesen Menschen zu katastrophalen Karrierewegen.
Und zu viel Frust.
Und zu viel Frust.
Und zu viel Selbsthass.
Ja, genau. Und das ist eben dieses Toxische.
Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Finde ich total wichtig, was du da rausarbeitest. Auch darüber hatten wir ja gestern im Vorgespräch kurz geredet. Und ich glaube, auch da spielt der Glaube, also ich meine, dass Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein wirken, das weiß auch die positive Psychologie und dass die halt auch der Eisberg sind, den wir nicht sehen, weil er unter Wasser ist, was ja schon Freud wusste. Wir haben gestern das Beispiel genommen, ich werde in diesem Leben kein Victoria's Secret Model mehr.
Wobei ich es schönfällig hatte.
Ja, ich nicht. Und das ist auch für mich vollkommen okay. Das ist vielleicht auch nicht so ein richtig gutes Beispiel, weil das würde ich auch gar nicht wollen. Aber, genau. Und jetzt kommt noch was dazu, ich würde es auch in meinem Unterbewusstsein gar nicht glauben. Auch das spielt natürlich eine große Rolle bei der eigenen Karriereplanung. Und da erahnt man dann schon, wie komplex dieser Bereich ist, weil natürlich auch limitierende Glaubenssätze im Unterbewusstsein eine große Rolle spielen. Also nicht nur die Komponenten im Außen. Du kannst vielleicht mit 60 nicht mehr Pilot bei der Lufthansa werden, weil du eigentlich im Programm schon gar nicht mehr dabei bist. Sondern vielleicht gibt es auch etwas in unserem Unterbewusstsein, das der Überzeugung ist, dass wir überhaupt nicht das Zeug dazu haben, Pilot zu werden. Also wir sind Menschen.
Und es gibt ja Gott sei Dank Alternativen. Also wenn man erkennt, okay, das ist nicht meins oder genau. Meine Glaubenssätze, ich kriege die einfach nicht weg. Ich habe sie halt, gibt es ja auch Glaubenssätze, die man nicht wegbekommt. Könnte ich dir spontan aber nicht öffentlich ein, zwei nennen, bei mir persönlich. Und das hat in dem Moment, wenn du nicht in deinen Stärken bist, kannst du dich nicht dahin entwickeln, wo du dich wohlfühlst. Kannst du dich nicht dahin entwickeln, wo du in deinem Element bist. Ohne Stärken geht das nicht. Und deswegen lieber den Fokus auf die Stärken. Was ist denn da? Und darauf aufbauen, sich weiterentwickeln.
Das ist ja das Prinzip der positiven Psychologie.
Genau.
Ja. Und auch das finde ich, möchte ich nochmal unterstreichen, weil du so viele wertvolle, wichtige Dinge sagst, die echt richtig gut sind. Es gibt Glaubenssätze, die werden wahrscheinlich immer in unserem System bleiben. Und es geht einfach darum, zu lernen, damit zu leben und sie auch zu erkennen, wenn sie gerade mal wieder aktiv sind.
Mhm,
oder?
Und zu sagen, hallo, mein Freund.
Da bist du ja
hallo,
wieder.
Hallo, Klaus. Keine Ahnung, vielleicht kann man dem Glaubenssatz ja auch einen Namen geben. Mensch, was machen wir denn heute gemeinsam? Setz dich hier neben mich.
Genau. Ich habe dich wahrgenommen und ich mache es. Es hat der Volker Busch, kennst du doch auch, oder?
Ja, klar.
Es hat der Volker Busch so schön gesagt, danke, ich habe dich gehört und ich mache es trotzdem. Also wenn dieser Persönlichkeitsanteil mit dem Glaubenssatz kommt, dafür bist du viel zu dumm. Einfach sagen, interessanter Gedanke, ich habe dich gehört und wahrgenommen, ich mache es trotzdem. Jetzt überleg mal, jetzt haben wir schon alleine eine halbe Stunde nur über nach Regen folgt Sonnenschein diskutieren und uns austauschen können. Und es sind ja insgesamt 10 wunderbare Regeln, die ihr da in eurem Buch besprecht. Und die wollen wir auch auf keinen Fall durcharbeiten, weil die Menschen sind ja auch eingeladen, das Buch sich zuzulegen, auch wenn sie keine Führungskräfte sind. Was ist denn noch eine Regel, die dir besonders im Herzen ist?
Ich würde direkt bei Stärken andocken.
Gerne.
Und da gibt es Omas Regel Nummer 3 ist das im Buch und die lautet: Schuster, bleib bei deinem Leisten.
Mhm.
Und das muss man jetzt ein bisschen einordnen, weil Schuster, bleib bei deinem Leisten heißt nicht innovativ zu werden, heißt, also oder anders formuliert, Schuster, bleib bei deinem Leisten bedeutet trotzdem innovativ zu werden, bedeutet trotzdem, ich erkläre es gleich, eine Vision zu haben, eine Vorstellung, wo es hingehen könnte für einen. Schuster, bleib bei deinem Leisten heißt aber auch, was kann ich denn richtig gut?
Und was kann ich vielleicht gar nicht?
Und was kann ich vielleicht gar nicht? Und das auch zu akzeptieren.
Mhm.
Was kann ich zum Beispiel gar nicht? Ich werde nie ein nahezu erotisches Verhältnis zu Excel-Listen entwickeln. Ich werde überhaupt kein Verhältnis zu Excel-Listen entwickeln, weil ich kenne welche, die sind da besser.
Mhm.
Ja? Und ich kenne sogar Menschen, und jetzt sind wir bei den Stärken, die lieben Excel-Listen. Die haben wirklich ein fast erotisches Verhältnis zu Zahlen und zu Excel-Listen. Und jetzt, wenn ich im Unternehmenskontext bin, ist es doch viel cooler, wenn ich weiß, okay, der liebt Excel-Listen, ich quäle mich, ich werde es nicht zur Exzellenz schaffen, dann gebe ich eben die Excel-Listen, die gemacht werden müssen, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die eben dieses Skill unter anderem mitbringt, weil sie einfach viel schneller ist und viel effektiver in Sachen Excel ist. Also Schuster, bleib bei deinem Leisten heißt sehr wohl zu spinnen, sehr wohl innovativ zu denken, sehr wohl auch out of the box zu denken, sehr wohl trotzdem zu denken, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann trotzdem schon mit der Umsetzung oder mit der Planung zu beginnen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber Schuster, bleib bei deinem Leisten, da geht es um Stärken. Und da gibt es in der positiven Psychologie eine wunderbare Definition, die ich jedem schenken möchte. Und diese Definition von Stärke heißt, eine Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt, was man ausleben möchte. Und dann kam es, und das war der entscheidende Satz für mich, was einen Energie kostet, wenn es zurückhalten muss.
Mhm. Wenn man das nicht machen kann sozusagen. Mhm,
genau.
Mhm.
Ich könnte zum Beispiel nie, ich darf relativ viele Vorträge halten zu unter anderem diesem Thema, über das wir heute sprechen, ich könnte nie, darf ich einen Fachbegriff benutzen?
Auf jeden Fall.
Einen furztrockenen Fachvortrag halten.
Mhm.
Bei einem Symposium oder bei den Veranstaltungen, ich würde explodieren auf der Bühne. Ich könnte es einfach nicht. Ich bewundere, weil das Thema Humor für mich ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor ist und was ich zu meinen Stärken zählen darf. Nicht jeder mag meinen Humor, das ist ja auch völlig legitim, weil es immer was sehr Persönliches ist. Aber ich könnte nie, und ich bewundere Menschen, wie zum Beispiel die Professorin, die ich mal bei einem Vortrag in Hamm in Nordrhein-Westfalen gesehen habe, die kam vom Frankfurter Flughafen. Die hat 15 Minuten einen Fachvortrag vor Logistikern gehalten, wo es nur um die letzte Meile ging, also um den Transport von Medizin und zwar letzte Meile vom Flughafen Frankfurt, vom Terminal eben in das Flugzeug, in das Transportflugzeug, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Das war ein 15 Minuten Fachvortrag. Keine Reaktion aus dem Publikum, kein Lachen. Sie hat Fragen gestellt an die Teilnehmerinnen. Die haben nicht geantwortet, nichts. Es kam null Energie zurück. Aber sie ist so bei sich geblieben.
Mhm.
Sie war so bei sich. Und ich habe diese Frau verehrt. Ich bin selber im Publikum gesessen, habe immer freundlich hochgenickt, weil ich ein bisschen positive Energie geben wollte. Aber das ist eben ihre Stärke. Die wäre wahrscheinlich, auch das ist völlig legitim, mit einem humorvollen Vortrag oder wenn jemand die Erwartungshaltung hat, da passiert jetzt ein humoristisches Feuerwerk auf der Bühne bei diesem Vortrag, wäre die Frau total fehl am Platz.
Mhm.
Aber in ihren Stärken hat sie eine Würde ausgestrahlt. Ich denke heute noch gerne an dieses Bild zurück.
Super schönes Beispiel. Und auch ein super wertvoller Hinweis, weil man geht da immer so drüber über diesen Satz, Schuster, bleib bei deinem Leisten oder bei deinen. Dachte auch mal, es heißt bei deinen Leisten,
genau.
Aber es ist deinem.
Die Auflösung, warum es heißt bei deinem Leisten, steht im Buch.
So, das war ein schöner Teaser. Ich finde es auch super wichtig zu wissen, was man kann und auch zu wissen, was man nicht kann. Ich habe ja hier mit der Nina Heid vor 2 Wochen gesprochen, die auch Unternehmerin ist. Da waren auch so viele schöne Ansätze drin. Da haben wir über Selbstständigkeit etc. gesprochen. Und wenn man von etwas träumt, egal ob es das eigene Café ist oder überhaupt mit seinem auch mit seinem Coaching bei Instagram in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie man Reels erstellt oder es fällt mir super schwer. Ich habe wie du, also ich würde sagen, ich habe eine Dyskalkulie. Zahlen sind für mich, ich bin wie ein Erstklässler im Umgang mit Zahlen. Ich weiß, bei mir ist es eine Traumafolge. Ich schiebe es aber auch ein bisschen immer darauf. Sag ich, ist eine Traumafolge, kann ich nichts für. Dann können wir uns Menschen suchen, die das für uns machen. Ja, wir müssen nicht alles können. Wir müssen nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, sondern doch lieber die Energie darauf richten und dahin fließen lassen, wo wir wirklich, wirklich gut drin sind.
Klassisches Beispiel, wie Kathi und ich, wir haben einen Kollegen bei Antenne Bayern, das ist der Tobi aus der Technik. Der Technik-Tobi. Also aus der Produktion genau gesagt, aber für mich ist er der Technik-Tobi. Der hat die Fähigkeit, eine App, ein Computerprogramm, das er vorher noch nie gesehen hat, zu öffnen und innerhalb von 5 Minuten bedient er das virtuos, als ob er schon Zeit seines Lebens damit arbeiten würde. Das ist seine Stärke. Also beim Technik-Tobi, da habt ihr noch gar kein Problem. Da hat er schon eine Lösung. Mhm. Also sowohl MacGyver als auch Chuck Norris können gemeinsam einpacken in dem Moment, wenn Technik-Tobi die Bühne betritt.
Bei Chuck Norris bin ich mir nicht sicher, aber gut, da lehnst du dich jetzt weit aus dem Fenster. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich glaube, den holen wir uns einfach mal wieder ins Gedächtnis und den müssen wir nicht groß besprechen. Aber wenn man einfach mal die Perspektive wechselt und auch die Position wechselt, ich glaube, mit dem Satz, ehrlich gesagt, wenn wir den wirklich nicht nur verstehen, sondern begreifen würden, Embodiment ist das schöne englische Wort dafür, also wir würden ihn verkörpern, dieser Planet würde in Frieden leben.
Ja.
Oder?
Ja, also wir haben diese Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wir haben das in Zusammenhang gebracht mit Wertschätzung.
Genau.
Wir haben immer versucht, einen Begriff rauszuziehen aus den Regeln unserer Großeltern. Und Wertschätzung ist ein diffuser Begriff. Ich glaube, wenn wir 10 Menschen fragen, was versteht unter Wertschätzung, werden wir 15 oder sogar 20 Definitionen bekommen. Also es ist eine sehr diffuse Geschichte. Was ist Wertschätzung? Wertschätzung ist alles, aber ohne Wertschätzung ist alles nichts. Und dann habe ich mal überlegt, gibt es einen anderen Begriff vielleicht, eine andere Begrifflichkeit, mit der man besser arbeiten kann? Also sowohl im Miteinander, im privaten Umfeld, wie kann man seine Freunde wertschätzen? Was ist da Wertschätzung? Oder auch im beruflichen Umfeld, also wie kann man die Mitarbeiter wertschätzen als Führungskraft? Und habe dann die Schwarmintelligenz angezapft und bei LinkedIn bin ich überwiegend und gefragt, helft mir weiter, gibt es einen anderen Begriff für Wertschätzung? Und dann kamen verschiedene Ideen. Eine Idee war zum Beispiel Emotional Connectivity.
Wow.
Das ist ein starker Begriff, weil natürlich geht es um emotionale Konnektivität, um eine emotionale Verbindung zu dem Gegenüber. Aber es war mir ein bisschen sperrig und die besten Geschichten schreibt das Leben. Die Lösung habe ich dann im Friseursalon gefunden. Weil sitze ich im Friseursalon beim Winnie, lese die Gala. Wirklich? Normalerweise lese ich was Anspruchsvolleres.
Klar.
Die bunte. Und dann ist es mir bewusst geworden, worum es bei Wertschätzung geht. Wertschätzung, wenn wir das ersetzen durch Sehen und Gesehen werden.
Ja.
Dann können wir damit arbeiten.
Ja.
Dann ist es logischer. Also im Freundeskreis, schau, Kathi, warum verstehen wir uns gut? Weil wir uns sehen. Also als Person. Du bist nicht irgendeine Podcast-Interviewerin. Wir kennen uns lange. Ich sehe dich als Person und ich sehe dich in deiner Leistung, in deiner Entwicklung, wie du dich auch weiterentwickelt hast. Im unternehmerischen Umfeld für die Führungskraft. Schau, wonach verlangen denn die ganzen Mitarbeiter? Die wollen gesehen werden.
Ja.
Klar wollen die fair bezahlt werden, dass keine Spielchen getrieben werden, aber sehen und gesehen werden als Person. Mit all den Stärken und Schwächen, die Menschen nun mal mitbringen, aber auch mit der Leistung.
Yeah.
Hashtag Feedback. Das ist noch nicht so, wie wir es brauchen, aber wir sind auf einem guten Weg.
Also, da öffnest du ja alle Türen, weil ich behaupte mal, das ist eine der größten Selbstwertwunden, die wir Menschen in uns tragen und eine der größten Sehnsüchte. Und ich behaupte ja, ich habe das hier, glaube ich, schon mal diese waghalsige Behauptung in den Raum gestellt, dass sehr, sehr viele von allen großen Stars, die da draußen auf den Bühnen stehen, egal ob Musiker, Schauspieler, Kabarettisten, Komiker, nicht gesehene Kinder sind, die hoffen, endlich dieses Loch stopfen zu können, was in ihrer Kindheit gerissen wurde. Ne? Also es gibt vielleicht auch einen Grund, warum wir beide beim Radio gelandet sind.
Ich wollte gerade sagen, ich würde gar nicht mal ja.
Ja, ich habe das witzigerweise beim Schreiben meines Buches, ist mir das so bewusst geworden, dass diese Sehnsucht nicht nur gesehen, sondern vor allem auch gehört zu werden. Also eine Stimme zu bekommen.
Schön. Schöne Ergänzung.
Ich glaube, dass die bei meiner Wahl Radio sicherlich eine gute, eine große Rolle gespielt hat. Und auch würde das in den Unternehmen ankommen, aber auch schon, ich finde, es fängt sogar noch viel, viel früher an. Ich finde, es fängt im Supermarkt an der Kasse an, wo man der Kassiererin in die Augen schaut. Also nicht auf Autopilot die EC-Karte rausholt. Oft schauen wir die Menschen gar nicht an, die da von morgens 7 bis abends 20 Uhr im Rewe sitzen oder im Aldi. Sondern wir sind auf Autopilot, wir ziehen unsere EC-Karte raus, wir zahlen, wir verlassen den Laden. Aber da sitzt ein Mensch. Mhm. Und da anzufangen, es ist eine Übung, ne? Also aus diesem Autopiloten rauszukommen, ist jeden Tag aufs Neue eine Übung. Mhm. Aber dann würden wir diesen Menschen sehen und ihm signalisieren, ich sehe dich.
Franz Beckenbauer muss da wunderbar gewesen sein, habe ich mir sagen lassen, der also wirklich selbst, also der zu den Reinigungskräften an der Säbener Straße beim FC Bayern genauso freundlich war wie zu den Angestellten, wie zu den Vorgesetzten, wie zur Toilettenfrau. Mhm. Also Franz Beckenbauer lebt da leider nicht mehr, aber ist da ein tolles Beispiel dafür. Sehen, gesehen werden und gehört werden. Ja. Ich war als Kind introvertiert. Mhm. Ich habe nur das Nötigste gesprochen.
Ich auch.
Und mit dem Medium Radio oder jetzt mit dem Medium Podcast, das hat mir einfach wahnsinnige Möglichkeiten eröffnet, um eben gehört und damit gesehen zu werden. Mhm. Das ist interessant.
Ja, der Mensch ist interessant und sehr faszinierend. Ne? Also, und wie gesagt, das Unterbewusstsein sitzt am Hebel und lenkt unseren Weg und zeigt uns, wo es lang geht. Und
man muss nur hingucken, ne? Offen sein.
Ja, genau. Ja. Offen sein und hinschauen. Und was mir auch sehr geholfen hat in den letzten Jahren, mich darin zu üben, dass ich, wenn mir zum Beispiel jetzt jemand irgendeine These mitteilt oder mir von irgendwas erzählt, nicht sofort kategorisch zu sagen, nee. Mhm. Oder ja. Mhm. Sondern erstmal kurz innezuhalten und zu überlegen und dann eher so eine Position einzunehmen von mag sein, ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Also raus aus diesem Überzeugen, rein in dieses müsste ich mal wirklich tiefer gehen. Mhm. Aber jetzt bin ich schon wieder off-topic.
Nein, überhaupt nicht. Du bist eigentlich schon in der nächsten Regel. Oh! Omas Regel Nummer 8. Mit dem Reden macht man es aus. Da geht es eben um Kommunikation.
Ja.
Also du sagst, jemand kommt vielleicht mit einer Idee, auch die du nicht wahnsinnig prickelnd findest oder was deinem Wertekanon entgegenläuft, was nicht mit deinen Werten übereinstimmt. Und dann ist man natürlich relativ schnell reflexartig dabei, dass man sagt, dass man sofort in die Bewertung, in die Beurteilung kommt und sagt, was für ein Bullshit. Also, wo ist der Bus mit den Menschen, die da drin sitzen, die das interessiert? Oder irgend so ein Spruch. Und mit der Kommunikation einfach mal innezuhalten, auch wenn noch etwas, wenn etwas daherkommt, was noch so abstrus im ersten Moment erscheinen mag, trotzdem innezuhalten, dem Impuls zuvorzukommen und dann vielleicht sogar zu fragen, was genau meinst du denn mit? Um einfach noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Ich nenne das, oder wir nennen das im Buch, die Schwammigen auflösen. Weil oftmals sind so, da kommt eine Information oder ein Begriff, unter dem sich, wie Wertschätzung, unter dem sich jeder was anderes vorstellt, einfach mal kurz innehalten und sagen, was genau verstehst du denn unter Wertschätzung? Oder was genau, um in deinem Bild zu bleiben, was verstehst du denn genau unter der Idee, die du mir gerade eben präsentiert hast? Also und dann gucken, wie es weitergeht in der Kommunikation. Und dann vielleicht noch eine zweite Frage zu haben oder den zweiten Impuls zu haben, nenn mir doch mal ein konkretes Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Und allein diese beiden Fragen
öffnen.
Das Thema, das Gegenüber, es fühlt sich gehört, es fühlt sich gesehen. Und das ist oftmals, oder es kann durchaus auch oft die Grundlage für Innovation und für neue Ideen sein, die man sich einfach mal drauf einlässt.
Und ich möchte übrigens sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich zu wünschen, gesehen und gehört zu werden. Das ist überhaupt nichts Kindisches oder Blödes oder Narzisstisches, sondern das ist eine Grundkonfiguration des Menschen. Wir sind soziale Wesen, wir sind Bindungswesen und sich zu wünschen, anerkannt zu werden, dass jeder von uns wünscht sich das. Und wir können es doch einander geben, oder?
bin total bei dir.
Jeder ist seines Glückes Schmied ist nicht drin, ne?
Nein, das haben wir nicht drin. Wir mussten wirklich, als wir das Buch gestartet haben, waren wir erst bei 15 handfeste Regeln und haben aber festgestellt, dass das verschleudert wäre. Wir haben uns lieber auf 10, wir haben es eingedampft, reduce to the max sozusagen, sich aufs Wesentliche zu beschränken und das mit wertvollen Impulsen, mit wertvollen Handlungsoptionen auch zu befüllen. Das war uns wichtiger, als irgendwie das Ding aufzublähen auf 15. Aber wer weiß, wie sich das Buch verkauft. Vielleicht gibt es ja bald einen Nachfolger und dann können wir Jeder ist seines Glückes Schmied mit reinnehmen.
War streng genommen.
Aber was verbindest du damit? Was konkret verbindest du damit?
Mit der Redewendung, jeder ist seines Glückes Schmied, dass wir ganz viel Einfluss darauf haben, wie unser Leben verläuft. Und ich glaube, das ist auch der Prozess des Erwachsenwerdens, der bei mir erst in den 40ern stattgefunden hat. Also ich wurde natürlich in meinem Personalausweis immer älter, aber aufgrund meiner frühen Lebensjahre bin ich einfach so wahnsinnig viel getriggert worden und so häufig in alten Überlebensstrategien und Überlebensreaktionen gelandet, dass ich oft in meinem Kind-Ich war und auch in meinem Kind-Ich gehandelt habe, aus meinem Kind-Ich heraus gehandelt habe. Und dann ist es sehr schwer, auch das eigene Leben zu kreieren. Und doch ist es mir gleichzeitig ja auf einer gewissen Art und Weise auch gelungen. Also die Karriere beim Radio zum Beispiel, das ist ja alles wunderbar gelaufen. Meine Riesenbaustelle waren Beziehungen. Und dass ich darauf aber auch einen Einfluss habe, also sprich, dass mir das nicht passiert, dass ich immer an dieselben Partner gerate, sondern dass ich im Grunde genommen, ich will gar nicht mal sagen, die falschen Partner gewählt habe, weil sie waren ja dann die richtigen, die mich dahin geführt haben, wo ich heute bin. Aber dennoch waren die Beziehungserfahrungen natürlich sehr geprägt von Schmerz und emotionalem Missbrauch. Und ja, alte, schmerzvolle Erfahrungen haben sich im Grunde genommen immer wiederholt, weil ich mir unterbewusst und unbewusst immer etwas gesucht habe oder mich nach etwas ausgerichtet habe, was mir vertraut war. Und um das aufzulösen, musste ich in ein bewusstes, erwachsenes Ich kommen. Also nicht mehr aus meiner kindlichen Prägung heraus eine Partnerwahl treffen, sondern als erwachsene Frau eine Partnerwahl. Und dann veränderten sich die Dinge. Also denke ich, dass der Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, ebenfalls eine tiefe Wahrheit beinhaltet. Aber es braucht halt alles seine Zeit, weil, und das hast du ja auch so schön gesagt, Können hat nicht nur zu tun mit Wollen, sondern Können hat auch zu tun mit Können. Und gerade, jetzt ist ja Trauma mein Steckenpferd, gerade bei Menschen mit Traumafolgen sind diese Glaubenssätze, die gehen schon noch ein paar Etagen tiefer als Geld allein macht nicht glücklich. So, das ist sicherlich ein Glaubenssatz, wenn man den mal aufgelöst hat, das ist hilfreich. Aber ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist oder deine Sicht auf die Dinge würde mich natürlich sehr interessieren. Gerade diese tiefen Glaubenssätze, die so unser Sein betreffen. Also ich bin nicht genug. Ich bin nicht liebenswert. Also wo es wirklich um uns als Menschen geht. Die haben doch schon ganz schön Wumms auch.
Definitiv. Also Glaubenssatz klingt ja immer sehr klein.
Ja.
Ja, du hast einen Glaubenssatz, den hast du irgendwann mal mitbekommen. Haben aber schon einen massiven Impact auf das ganze Leben. Und manchmal dauert die Persönlichkeitsentwicklung auch wirklich lang. Ich glaube, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die solche Erkenntnisse, die einen mit 30 vielleicht auch schon treffen, dass die vielleicht diese Erkenntnisse vielleicht mit 70 erst haben. Aber selbst dann ist es nicht zu spät. Durchschnittliche Lebenserwartungshaltung ist ja Gott sei Dank in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 70 Jahre. Aber jedes seines Glückes Schmied. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, was tue ich denn, also was trage ich denn dazu bei, dass ich meines Glückes Schmied bin? Also sitze ich nur da und sage, wow, ich habe einen Glaubenssatz, wow, es geht mir nicht gut. Oder, auch dazu braucht es aber Kraft, auch das ist mir natürlich klar, überlege ich, okay, belege ich zum Beispiel oder lass mich von Kathi coachen. Das wäre ja schon der erste Schritt und das ist eben auch immer verbunden, jeder ist seines Glückes Schmied, mit einer gewissen Aktivität. Ich habe zum Beispiel mit 42 begonnen, mich noch mehr mit mir selber auseinanderzusetzen, mit meinem Coach, Doc Schnell, im Münchner Umland. Und nach den ersten Sitzungen dachte ich mir, Paul, warum hast du so lange gewartet? Ja, weil die Zeit noch nicht reif war,
genau.
Weil ich vielleicht noch nicht reif war. Und das war auch übrigens das Erste, was er zu mir gesagt hat. Er hat mich irgendwas gefragt, ich habe irgendwas geantwortet, so in den ersten ein, zwei Sitzungen. Dann hat mich dieser kluge, weise Mann, der früher mal bei der Bravo in der Dr. Sommer Redaktion gearbeitet hat, diese Redaktion schreiend verlassen hat, weil er gesagt hat, die haben die Probleme der Kids nicht ganz so ernst genommen, wie ich das vielleicht gemacht habe. Mit seinen strahlenblauen Augen, Musiker war er auch, hat er mich angesehen und hat gesagt, Herr Baumgartner, Sie sind noch nicht so weit. Mhm. Damit hat er recht gehabt. Aber ich habe den ersten Schritt machen können. Ich hatte diese Kraft auch aus einem Leidensdruck heraus, die Kraft entwickelt, den ersten Schritt. Es geht ja immer mit dem, jede Reise ist jetzt auch wieder so ein Ding, aber jede Reise beginnt ja mit dem
aber
ersten
so
Schritt.
Aber so ist es.
Aber so ist es.
Tiefe Weisheit.
Ja.
Und ihr Lieben, spult die letzten 30 Sekunden gerne nochmal kurz zurück und hört euch das nochmal an. Der Coach Juan Paul hat zu ihm gesagt, sie sind noch nicht so weit und so war es auch. Und das war okay. Das anzuerkennen, weil ich finde zum Beispiel in diesem ganzen Prozess, ob du es jetzt Heilung nennst oder Transformation oder Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentfaltung, ist ja vollkommen egal. Jeder darf diesen Weg nennen, wie er möchte. Was ich total wichtig finde und fand, und da habe ich aber auch lange gebraucht, um das zu begreifen, sich selber gegenüber eine Haltung zu finden. Also mit welcher Haltung möchte ich mir und meinem Weg begegnen? Möchte ich mir mit der Haltung begegnen, mir wieder selber zu erzählen, dass ich immer noch nicht gut genug bin, dass ich immer noch nicht heil genug bin und nicht weit genug? Oder erkenne ich an, da wo ich jetzt bin, bin ich richtig? Und das ist okay. Ich bin noch nicht so weit für A oder B.
Was total spannend jetzt ist, das ist ein Gedanke jetzt, den hatte ich noch nie. Aber was mir aufgefallen ist gerade eben jetzt in dem Gespräch, also beim Feedback geben, wir haben über Kommunikation gesprochen, ein toller Satz ist, um den anderen zu sehen, den Wert zu schätzen, auch wenn er vielleicht nicht so ist, wie wir ihn uns wünschen oder seine Leistung nicht so ist, wie wir sie uns wünschen, dass man sagt, es ist noch nicht so. Noch nicht
noch
so.
Noch nicht, genau.
Noch nicht so. Und erstaunlicherweise, als du jetzt meinen Doc Schnell rezitiert hast, er hat ja zu mir gesagt, sie sind noch nicht so weit. Mit anderen Worten, ich bin schon weit. Auch das finde ich sehr versöhnlich. Jetzt wird mir das so richtig bewusst. Sie sind aber noch nicht so weit, wie sie sein könnten. Ne? Und toll. Sensationell.
Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht gut genug sind. Ja. Also Heilung, das wäre jetzt das Wort, das ich benutzen würde, ist kein Wettbewerb. Und es geht nicht um Leistung. Und man muss sich nicht reinhängen. Also natürlich ist es wichtig, auch in die Handlung zu kommen. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen, also dieses Verkörpern. Wir können vieles auf einer kognitiven Ebene verstehen, aber trotzdem verändert sich nichts. Und die Dinge fangen sich nur an zu verändern, und das ist eine Erfahrung, die wir auch beide beruflich gemacht haben, wenn wir anfangen, Dinge zu verändern. Also irgendwann müssen, und da bin ich mit dem Wort müssen nochmal sparsam, aber an der Stelle komme ich nicht drum rum, irgendwann müssen wir anfangen, Parameter zu verändern. Da habe ich mit der Katharina Erhardt zum Beispiel drüber gesprochen, wenn es so um diese, ist ja eigentlich so der Klassiker, zwischen 40 und 50, viele haben ihre Kinder groß und wollen sich nochmal entfalten oder wollen beruflich nochmal was ganz anderes machen. Die wenigsten schmeißen von heute auf morgen alles hin, haben die finanziellen Möglichkeiten. Ich mache jetzt eine Surfstation auf den Philippinen auf. Und da habe ich mit der Katharina drüber gesprochen, es kann ja ein Anfang sein, den Arbeitsvertrag zum Beispiel auf 80% zu reduzieren. Aber irgendwann müssen wir in die Handlung kommen, wenn wir uns Veränderung wünschen.
Hm, genau. Und wenn dann der Impuls kommt, aber dann verdiene ich 20% weniger Geld. Ja, da steht natürlich schon ein Preisschild drauf, aber es ist eine Investition in die Zukunft.
Ganz genau. Wenn das
mit der Reinkarnation nicht funktioniert, sage ich immer wieder, bitte nagelt mich nicht fest, aber wenn das mit der Reinkarnation nicht funktionieren sollte, dann sollte man doch in diesem einen Leben, das uns zur Verfügung stellt, so viel wie möglich richtig machen.
Und was ich noch eine schöne Anschlussfrage finde, hast du so viel Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, dass du diese 20% anders abdecken kannst. Also glaubst du, du bist in der Lage, eine Lösung zu finden, dass du 20% weniger Gehalt hast? Zum Beispiel gehst du vielleicht zweimal im Monat weniger essen oder was auch immer. Also wieder den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten. Unsere Spezies hätte ohne unsere Fähigkeiten überhaupt nicht überlebt.
Sehr schöne Coaching-Intervention. Finde ich toll.
Sich der eigenen, und da sind wir wieder bei der positiven Psychologie, und ich beobachte das bei eigentlich ausnahmslos allen Menschen, mit denen ich arbeite, egal ob in Seminaren oder auch in Einzelcoachings. Ich sehe ja die Menschen, das wird dir ähnlich gehen, ich sehe ja die Menschen wahrscheinlich sehr viel weniger verzerrt, als die Menschen sich selbst sehen. Unsere Selbstbilder sind einfach desaströs. Oder total überhöht, aber dann sind wir vielleicht im malignen Narzissmus, da wollen wir heute nicht hin. Aber die Selbstbilder, die wir aufgrund unserer Lebenserfahrungen von uns selber in uns institutionalisiert haben, kommen doch der Wahrheit in der Regel überhaupt nicht mal nahe. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen. Ich sehe diese Frauen und ich sehe, wie unglaublich resilient, wie stark, wie smart, wie humorvoll, wie blitzgescheit, wie toll die sind. Aber ihre eigenen Bilder von sich entsprechen dem überhaupt nicht. Und das darf man sich bewusst machen. Auch das ist eine erste Tür, die sich öffnen darf, dass das meiste, was wir über uns selber glauben, einfach überhaupt nicht stimmt.
Du bist eine Art positiver Verstärker dadurch. Du siehst, wo das Gold im Menschen liegt.
Ja. Oh, das ist schön. Das Gold im Menschen. Das gefällt mir. Es gibt einen Song von Alexa Feser, der heißt Das Gold von Morgen. Kennst du den?
Nee, sag mir nichts.
Das ist wunderschön. Den packe ich euch auch in die Shownotes hier auf Spotify. Den solltet ihr euch anhören. Schön war das.
Danke.
Oma wäre ein verdammt guter CEO. Das ist offiziell ein Buch für Führungskräfte, aber ich finde, es ist vor allem ein Buch für Menschen. Und jeder, der eine Bäckerei hat, ist eine Führungskraft. Ich habe bei mir nämlich festgestellt, auch in dem Gespräch mit der Nina Haidt, dass wir immer so, oder ich, nicht wir, sondern ich, habe immer, wenn ich den Begriff Führungskraft oder Unternehmen höre, dann habe ich gleich immer so ein 1000-Mann-Betrieb vor mir und irgendjemand, der im Vorstand von Gruner und Jahr sitzt. Aber es ist natürlich Quatsch. Weil jeder, der eine Kindertagesstätte leitet, ist eine Führungskraft. Jeder, der eine Bäckerei hat oder einen Café oder eine Supermarktfiliale leitet, ist eine Führungskraft.
Ich würde den Bogen sogar noch weiter aufspannen. Familie. Jede Mutter, jeder Vater, ja. der auch nur ein Kind hat, ist eine Führungskraft.
Ist eine Führungskraft, ganz genau. Also ich fand, da waren ganz viele wunderbare Inspirationen drin. Das Buch ist jetzt im Handel von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl. Oma wäre ein verdammt guter CEO, erschienen im Gabal Verlag. Habe ich euch natürlich hier in die Shownotes gepackt. Das war unsere Podcast-Premiere.
Absolut, das hat sich gut angefühlt.
Ja, es war schön, war deep auch, ne?
Toll.
Schön. Paul, ich freue mich. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Hoffe ich auch. Danke, liebe Kathi.
Alles Gute. Und wie immer zum Schluss, na ratet mal, mein größter Dank geht von ganzem Herzen natürlich an euch, dass ihr diesen Podcast weiterhin hört, dass ihr ihn weiter empfehlt und dass ihr mir vielleicht sogar ein kleines Abo dalasst oder im besten Fall eine positive Bewertung. Das kurbelt den Algorithmus an und hilft, den Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Ich danke euch sehr. Am nächsten Freitag geht's weiter, dann zum zweiten Mal mein Gast, Adese Wolf. Ich spreche mit Adese über ein Thema, über ein Ernährungsthema, das derzeit wirklich in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Spätestens seit dem enormen Erfolg der Glucose Goddess auf Instagram. Adese und ich sprechen nämlich über Glucose und Glucose-Peaks, was sie mit unserem Körper machen, mit unserem Blutzucker und warum es so wichtig ist, darauf zu achten. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich, dass wir verbunden sind. Gebt gut Acht auf euch. Bis nächste Woche. Bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.